Epheser 1, Vers 3 waren wir noch stehen geblieben. Haben Sie alle Liederbücher? Hier sind noch Liederbücher übrig. Herrlicher Überfluss. Wir fangen noch mal an bei Vers 3. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Ich muss noch einiges nachholen zu dem Vers. Gott hat uns beschenkt, steht da, mit himmlischen Gütern. Und sehen Sie, es ist mir unangenehm aufgefallen, dass hier nur die geistlichen Güter stehen. Ist das denn nicht auch ein Geschenk Gottes? Gesundheit und wenn man gute Augen hat und nette Kinder hat und nette Frau hat, ist das alles Geschenk Gottes? Wohnungen und alles das nicht, das gehört ja alles dazu, sind die natürlichen Gaben Gottes. Die natürlichen Gaben Gottes, sind die denn nichts? Es wird uns oft vorgeworfen, also ich rechne mich in diesem Falle zu den sogenannten Pietisten, es wird uns oft vorgeworfen, dass wir gar keinen Sinn für den ersten Artikel hätten. Der erste Artikel, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren, alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat, noch erhält, dazu Kleider, Schuhe, veranständige Schuhe, lieber Freund Langensieb, ist auch eine Gabe Gottes, nicht? Und wenn man das Geld hat, zu kaufen. Und, verstehen Sie, Weib und was ackerfieren alle Güter, ich habe einen Blumenpott, aber verstehen Sie, das ist auch alles eine Gabe Gottes. Und da sagt man uns, da fehlt euch das Verständnis für. Und da muss ich sagen, das gebe ich weiter. Paulus, wo steht das hier? Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Und kein Schnauberchen von den irdischen Dingen. Was sollen wir dazu sagen? Paulus, da ist er was durchgegangen, oder wie? Verstehen Sie das Problem, was hier ist? Hier kommt eine ganz wichtige Sache. Der verlorene Sohn hat vom Vater eine Menge Dinge bekommen. Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und der Vater gab es ihm. Hat er irdische Güter gehabt? Hat er vom Vater? Hat er vom Vater? Und was wir an irdischen Gütern haben, das haben wir vom Vater. Wir wollen aber um 7:30 fangen, um 7:45 fangen wir an. Was wir an irdischen Gütern haben, das haben wir vom Vater, nicht? Wie der verlorene Sohn. Aber der verlorene Sohn war doch ein... furchtbar hier, ja. Vorne da hinten sind Stühle, ich kann nicht arbeiten, wenn hier rumrennt wie in der Wirtschaft. Ich kann mir noch so Mühe geben, ich kriege ihn einfach nicht hin. Wissen Sie, da muss man predigen können, so wie es regnet. Es predigt, ob Leute kommen und gehen, nicht? Es predigt weiter. Und das kann ich schlecht, nicht? Ich möchte mit Ihnen sprechen, dazu müssen Sie sitzen. So, nächstes Mal kommen Sie alle um 7:45 an. Der verlorene Sohn hat vom Vater Güter bekommen. War ein gesegneter Mann? Er war kein gesegneter Mann. Nicht? Er war ein ungesegneter Mann bis da, wo er umkehrte zum Vater und sagte, er war gesündigt. Und sehen Sie, man kann von Gott beschenkt sein mit vielen irdischen Gütern. Die haben wir auch vom Vater. Wir haben alles irdische Gute, Gesundheit und Leib und Leben von Gott. Und man kann trotzdem so ungesegnet sein wie der verlorene Sohn. So verloren und weggelaufen sein wie der verlorene Sohn. ein großer Irrtum zu meinen, dass wenn seinem äußerlich alles klappte, nun wäre man gesegnet. In Christ wird sagen, alles, was ich von Gott kriege, das ist Segen, nicht? Und dafür danke ich ihm. Aber wenn es äußerlich klappt, das ist kein Zeichen von Segen Gottes. Der verlorene Sohn ist mit der großen Geldtasche weggelaufen vom Vater und war ein ungesegneter Mann. Und wie viele Leute sind hier ungesegnet, trotzdem sie äußerlich alles haben. Paulus weiß, worauf es ankommt. Paulus weiß, worauf es ankommt. Auf die himmlischen Güter in Christus. Es kommt an auf den geistlichen Segen. Darauf kommt es an. Das sagt uns die Welt, Mensch, ist einfach unnatürlich. Sag ich, verzeihen Sie, darauf kommt es an. Sie können so verflucht und verloren sein wie der verlorene Sohn, auch wenn Sie Geld und Gut die Menge haben. Aber worauf es ankommt, ist, dass ich gesegnet bin in geistlichen Gütern, also in himmlischen Gütern. Es hat immer einen schönen Satz gesagt, Sie werden mir zugeben, dass mir wahnsinnig Mühe geben, nicht? Aber ich kriege es nicht hin, nicht? Ich kriege es nicht hin, anzuhören, wenn alles rumrennt, hier zu sehen. Denken Sie, dass wir um 7:45 ankommen. Es hat immer einen schönen Satz gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Das ist ein nettes Bonmot, nicht? Die Hauptsache ist die Hauptsache bleibt. Und so sagt Paulus hier. Ist zwischen uns, sagt er, jetzt nicht die Rede von euren irdischen Gütern. Sind vielleicht auch Sklaven unter euch in dem Brief an die Epheser? Es sind da Sklaven dabei, wie wir aus dem Brief hören. Ich rede davon nicht. Sondern ich rede davon, dass die Hauptsache bleibt. Dass wir etwas wissen von himmlischen Gütern. Und dass wir gesegnet sind mit geistlichen Gütern. Lieben Freunde, sehen wir das? Sehen Sie, an dieser Stelle wird uns deutlich, dass ein richtiger Jesus-Jünger schrecklich unabhängig werden kann in dieser Welt. Nicht wahr? Der natürliche, unbekehrte Mensch ist doch abhängig von den Gütern dieser Welt. Geht es ihm gut, hat er alles, dann ist man vergnügt. Fährt mein Wagen, bin ich froh, hat er Panne, ärgere ich mich. Man ist so abhängig von diesen elenden, irdischen Dingen. Und es ist mir immer aufgefallen, dass der Paulus, der diesen Brief schreibt, schrecklich unabhängig ist. Es haben die mal die Philipper ein großes Lebensmittelpaket ins Gefängnis geschickt, wo er Not liegt. Und die haben das geschickt durch einen Freund. Und dann hat er gesagt, ist nett von euch und auch nur von euch nehme ich das an. Im Übrigen möchte ich euch sagen, ich kann reich sein und ich kann arm sein. Ich kann die Fülle haben und ich kann Not leiden. Ich kann hoch sein angesehen und kann niedrig sein. Das rührt das Eigentliche meines Lebens überhaupt nicht an. Nicht mehr in so einem Satz, der wird doch deutlich, welche unerhörte Unabhängigkeit der Paulus gehabt hat. Ja, wenn man die hätte, ja? Wenn man die hätte. Ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein. Das rührt noch nicht an meine Existenz. Warum? Hier wird es deutlich. Weil sein eigentliches das ist, ich bin in himmlischen Gütern gesegnet. Ich bin mit geistlichen Gaben beschenkt, dass ich ein Heiland habe und eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Und Vergebung meiner Sünde und das auch weiß und das Zeugnis des Heiligen Geistes und dass ich Gott aber lieber Vater nennen kann und dass ich geführt werde von ihm und mich nicht zu sorgen brauche und dass ich mit Liebe Gottes überströmt werde und dass der Friede Gottes mein Herz erfüllt, der höher ist als alle Vernunft. Das alles, das ist meine eigentliche Existenz. Und darum kann ich hoch sein und niedrig sein, kann arm sein, reich sein, das berührt mich nicht fürchterlich. Das ist doch nicht diese Unabhängigkeit. Lieben Freunde, das heißt wirklich wiedergeboren sein. Ich hoffe, es trifft uns. Wir haben hoffentlich all das Gefühl, da fehlt noch ein ganzer Stiel bei uns, nicht nur eine ganze Menge. Ehe ich weitergehe, möchte ich zu dem Vers 3 noch Folgendes sagen. Paulus sagt, unser Herr Jesus Christus, er hat uns gesegnet. Wer sind denn die uns, die wir? Wer sind die wir? Wer kann denn hier den Brief so lesen, dass er sagt, jawohl, Paulus, du und ich und noch so ein paar, wir sind gemeint. Wer sind die wir? Liebe Freunde, die Leute, die das angehen, das ist die wahre Gemeinde. Ich muss hier erstmal einen Moment stehen bleiben und eine kleine Abschweifung machen. Es gibt eine Menge Leute, die kommen dienstags und sonntags im Weiglerhaus mit einem schlechten Gewissen. Sie sagen, eigentlich gehöre ich in meine Gemeinde, aber nun laufe ich hierher. Aber eigentlich gehöre ich ja in meine Gemeinde. Und so gibt es furchtbar viele Leute, die sitzen immer mit einem halb schlechten Gewissen hier, weil sie eigentlich in ihre Gemeinde gehören. Habe ich recht? Ja. Und das wird nun von 50 Kanzeln in Essen gesagt, nicht? Das ist die reinste Sekte hier. Diese Leute, wie sie hier sitzen, alle miteinander, die gehören alle in ihre Gemeinde. 50% nach Reden ein, die gehen woanders wohin. Lieben Freunde, ich muss erstmal dabei stehen bleiben. Sie gehören in die Gemeinde, weiß Gott. Aber das ist die Gemeinde, die sprechen kann. Er hat uns gesegnet mit geistlichen Gaben, also in himmlischen, wie heißt es, verzeihen Sie, in geistlichem Segen mit himmlischen Gütern durch Christus. Wer das sagen kann, das ist Gemeinde. Das heißt, im Neuen Testament gibt es nur eine Gemeinde Jesu Christi. Im Neuen Testament gibt es nicht Landeskirchen, Reformierte, Lutheraner, Baptisten, da gibt es keine Gemeinde Bredeney und Altenessen. Sie können das Testament durchsuchen, wo Sie wollen. Sie finden davon nichts. Das sind Zerfallserscheinungen, nicht, die zu dem Wachstum gehören, also dass ein großer Baum wird, wo die Vögel am Himmel wohnen. Im Neuen Testament gibt es nur eine Gemeinde Jesu Christi. Das sind die, die sagen können, gelobt sei Gott, er hat uns gesegnet mit geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Alles andere, Organisationen, Kirchenorganisationen, sind nur Baugerüste an einem Bau. Auf die Baugerüste kommt es nicht an, sondern auf den Bau. Wenn in Altenessen, Bredeney, Rüttenscheid eine Gemeinde Jesu Christi wirklich sich sammelt und sie gehen dahin, haben sie meinen vollen Segen. Verstehen Sie? Aber da sind sie in keine andere Gemeinde gekommen als hier. Nämlich die Gemeinde Jesu Christi, aber nicht die Gemeinde Rüttenscheid. Ist das deutlich? Und darum können Sie mit, ich hoffe, ich habe mich vernehmlich ausgedrückt. Das letzte Mal sagte jemand, es wäre nicht klar gewesen. Ist es klar? Es gibt nur eine Gemeinde Jesu Christi, nicht wahr? Nur eine Gemeinde Jesu Christi. Und die Kinder Gottes, die gehören zusammen allen den Nationen, allen Gegenden. Ne? Das sind Parochien, das sind Kirchensteuerzahlerbezirke. Und sie können, wenn sie dahin gehören und dort Gemeinde Jesu Christi haben, getrost gehen. Da haben sie immer meinen Segen. Nicht? Aber hat Gott sie hierher geführt, dann gehen sie hierher mit einem guten Gewissen. Das ist schlimm, wenn einer hier säße mit ein bisschen schlechten Gewissen. Nicht? Gemeinde hängt nicht am Kirchensteuerzahlerbezirk, auch nicht an dem Kirchturm, auch nicht an dem Kindergarten und nicht an dem Pastor, sondern nur an dem Herrn, dem man gehört. Ist das deutlich? Und wenn einer sagt, sie gehören der Gemeinde, sagen sie, da ist der Gemeinde Jesu Christi. Ja? Und wo sie nun Gemeinde Jesu Christi finden, da lassen sie sich von Gott führen. Haben sie hier gefunden, kommen sie hier, finden sie also in Stoppenberg, dann gehen sie in Gottes Namen nach Stoppenberg, nicht? Aber gehen Sie immer nur mit gutem Gewissen. Ja? Wenn ich ein Fünkchen Sünde darin sehe, würde ich hier keine Bibelstunde mehr halten für alles Volk aus ganz Essen. Nicht? Ist das klar? Aber nun nochmal, wer sind die wir? Wer sind die wir? Lieben Freunde, hier spricht Paulus für Leute, die wirklich wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Die wiedergeboren sind, das ist das Kapitel 2 ganz deutlich, die wiedergeboren sind aus dem verlorenen Zustand durch den Heiligen Geist zu Kindern Gottes, die sind die uns. Und das ist die wahre Gemeinde. Das ist die Gemeinde, um die es geht. Gehören Sie schon dazu? Seien Sie nicht zufrieden, bis Sie nicht etwas wissen von der wirklichen neuen Geburt. Er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Neue Existenz durch den Heiligen Geist aus Glauben. Und ruhen Sie nicht, bis Sie das haben. Nun wird diese Gemeinde der Wiedergeborenen in dieser Welt niemals so auftreten, sondern es werden sich um sie immer Leute sammeln, die sich danach sehnen, wie hier auch. Hier sind nicht bloß wiedergeborene Leute, sondern solche, die es werden möchten. In meiner Jugend gab es immer so Jugendbücher. Die hieß also Karlchen und Fritz, ein Buch für die Jugend und solche, die sie lieb haben, nicht wahr? Ein Buch von Helden und solchen, die es werden wollen und so, nicht? Das ist immer und. So ist die Gemeinde Jesu in der Erscheinung in dieser Welt immer Wiedergeborene und solche, die sich sehen nach Jesus, die ihn lieb haben. Und solche, die es werden wollen. Verstehen Sie? Es wird also immer die Gemeinde Jesu in Erscheinung treten, Gläubige und solche, die auf dem Wege sind. Darum wird man nie genau sagen können, wo hört die Gemeinde Jesu Christi auf. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie alle eines Tages zu einer Erfahrung der wirklichen Wiedergeburt kommen. Und nun, meine Freunde, müssen wir weitergehen. Vers 4. Und nun kommt etwas, was mich den ganzen Tag schon ein bisschen piesackt. Wir sind so ein großer Kreis geworden. Und da sind unter uns denkende Männer und Frauen, die sagen, jetzt kommt also ein Satz, der von Vers 3 bis Vers 14 geht. Wir wirst du nun Sätzchen für Sätzchen auslegen, ist schön und gut. Aber eigentlich möchte man doch mal durchschauen richtig. Und jetzt möchte ich für die, die dieses intellektuelle Bedürfnis haben, durchs Ganze mal durchzuschauen, eben den Aufriss geben. Die anderen dürfen derweilen ein bisschen, also das ist nicht direkt erbaulich, nicht? Die anderen dürfen deren dem ein ganz klein bisschen schlafen. Aber zudem müssen sie, ja, also ich kann es nicht anders machen, aber ich glaube, es ist notwendig, dass ich das doch tue. Dazu müssen sie Bibel vor sich haben. Also wenn sie keine Bibel vor sich haben, dann dürfen sie eher Piso schlafen. Sehen Sie, ich möchte den Satz von Vers 4, also ich möchte mal die Struktur eben geben, ja? Das Knochengerüst. Nicht, das ist furchtbar nett, wenn es von mir mal die Nase kennenlernt und einen kleinen Finger, aber einmal möchte man den ganzen wieder im Busch sehen, nicht wahr? Was also hier mit geschieht. Und genau so ist es hier, meine ich. Ich lege ihn Zeile für Zeile aus, aber einmal möchte man das Ganze überschauen. So. Dieser Vers 4 bis Vers 14 ist wie ein wunderbares Musikstück, wo ein Thema, ein Cantus Firmus gehalten wird. Und darum ist also unendliches Orchesterbegleitung, nicht? Unendliche Orchesterbegleitung. Ich könnte auch sagen, dieser Vers 4 bis 14 ist wie ein menschlicher Körper. Da ist ein Knochengerüst, ein hartes Knochengerüst. Und darum ist mehr oder weniger bei uns, meist wenig oder mehr, vorhanden, nicht wahr? Drumherum, nicht? Was dazugehört, ich wäre ja schrecklich, wenn ich als Grippe hier auftreten würde, nicht wahr? Wäre grausam. Sondern das gehört auch dazu. Und wir werden die Verse am besten verstehen, wenn ich Ihnen erstmals Knochengerüst zeige. Ich habe mir, wenn Sie eigene Bibeln haben, nehmen Sie einen Bleistift, schade, dass Sie eigene Bibel nicht mitbringen. Ich habe mir in meiner Bibel, ich von Frau Schelten geschenkt gekriegt habe hier, das Knochengerüst mal unterstrichen. Folgen Sie mal. Da ist in Vers 4 durch Jesus, durch denselben steht da. In Vers 5 durch Jesus Christus. und in Vers 10 in Christus. Also Jesus Christus ist immer der Mittelpunkt, das Erste. Und nun besteht dieser große Vers aus drei Hauptabschnitten. Der erste Abschnitt ist Vers 4. Moment, darf ich eben noch sagen, also jetzt wird ausgeführt, was denn die himmlischen Güter sind. Verstehen Sie, es wird ausgeführt, was die himmlischen Güter sind. Vers 4, erster Abschnitt, da wird gesagt, dass wir erwählt sind. In Vers 5 bis 8, dass wir Kinder sind. Das Unterstreichen kommt gleich. Und in Vers 9 bis 14, dass wir Erben sind. Und nun sage ich Ihnen eben das Knochengerüst, nicht die Sätze, auf die es ankommt. Vers 4, erwählt durch denselben. Das ist der erste Abschnitt. Erwählt durch Jesus. Jetzt kommt der zweite Abschnitt, 5 bis 8. Verordnet zur Kindschaft durch Jesus Christus. Haben Sie es? Wie hat er uns verordnet durch Jesus Christus? Vers 6, durch welche er uns hat angenehm gemacht. Wir werden Gott angenehm gemacht. Vers 7, Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir sind Kinder geworden, dadurch, dass wir Gott angenehm werden, dass wir Erlösung haben, dass wir Vergebung der Sünden haben. Ist deutlich. Ich habe also hier unterstrichen in Vers 5 bis 8, verordnet zur Kindschaft durch Jesus Christus und dann in Vers 6, durch welche er uns hat angenehm gemacht, dem Geliebten, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieses Knochengerüst in dem Abschnitt. Ist es deutlich? Ist es schwierig? Also schlafen Sie ruhig, wenn Sie nicht mitkommen. Und im dritten Abschnitt, der dritte Abschnitt ist 9 bis 14, da ist das Knochengerüst, Vers 11, durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind. In Vers 10 Christus und in Vers 11, durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind. Vers 13, durch welchen ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, durch welchen ihr auch versiegelt worden seid. Das ist Knochengerüst. Wiederholen nochmal, es sind drei Hauptabschnitte, die von den himmlischen Gütern sprechen. Erstes Hauptgut, wir werden erwählt. Zweites Hauptgut, wir sind Kinder. Drittes, wir sind Erben. In 2, wir sind Kinder dadurch, dass wir angenehm gemacht sind, dass wir Erlösung haben, dass wir Vergebung haben. So, jetzt lege ich wieder aus, jetzt dürfen alle wieder aufwachen. Jetzt geht's richtig rund. Also wir lesen den ersten Block dieser himmlischen Güter. Vers 4. Wie er uns denn erwählt hat durch Jesus, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Was sind die himmlischen Güter? Dass ich erfahre, Gott hat mich erwählt. Einige Zeit, er sprach, es werde Licht und es war Licht. Dass ich erfahre, da hat Gott gedacht, lang, mein, Busch. Und da hat er beschlossen, mich sein Kind zu machen. Das ist unerhört. Meine Freunde, wir kommen an die beunruhigende Wahrheit von der ewigen Erwählung hier. Nicht? Und wir müssen dabei ein bisschen stehen bleiben. Von der ewigen Erwählung. Glauben Sie, dass Gott sie gekannt hat, ehe die Welt geschaffen hat? Und dass er sie da erwählt hat? Das ist schwer zu glauben, nicht? Das ist sehr schwer zu glauben. Von der ewigen Erwählung. Wenn man ewige Erwählung sagt, gehen alle Leute ein bisschen hoch. Es stehen in der Bibel zwei Stellen von der Erwählung, die entscheidend sind. Die eine ist die und die andere ist Römer 9. Römer 9, Vers 11. Und die ist schrecklich. Und ich werde sie Ihnen jetzt vorlesen, die müssen Sie hören. Die ist schrecklich. Da spricht Paulus zuerst von den Kindern der Rebekka, das waren Zwillinge, und der zuerst geboren wurde, war Esau, und der zu zweit geboren wurde, war Jakob. Und jetzt Vers 11, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatte, auf dass der Vorsatz Gottes bestände nach seiner Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern aus Gnade des Berufers, war zu Rebekka gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren, der Jüngere ist der Gesegnete. Wie denn geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Spricht der Herr, was wollen wir denn hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Aber er spricht zu Moses, welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und welches ich mich erbarme, das erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Bibel sagt zum Beispiel zum Pharao, wissen Sie, der Israel zurückhielt in Ägypten. Darum habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erzeige, dass an dir mein Name verkündigt wird in allen Landen. So erbarmt er sich nun, welches er will, und verstockt, welchen er will. Da sagst du, was beschuldigt er uns denn dann? Wer kann seinem Willen widerstehen? Tja, lieber Mensch, wer bist du, der mit Gott rechnet? Ein Töpfer kann aus einem Klumpen Ton ein Gefäß zu Ehren oder zu Unehren machen. Das kann er machen, wie er will. Das ist schrecklich. Da steht, dass Gott den Jakob erwählt hat und Esau verworfen. Da steht es nicht an jemandes Wollen und Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Da steht, dass wenn ich predige und einlade, doch nur die kommen können, die Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Da steht, dass alle Evangelisationen nur die erreichen können, die Gott erwählt hat. Und dass bei allen anderen die Sache runtergeht wie Wasser am Marmorstein. Schrecklich. Das ist einfach schrecklich. Und ich will Ihnen mal sagen, das kann man bloß so stehen lassen. Das kann man nur so stehen lassen, das kann man überhaupt nicht erklären. Und da steht natürlich die Frage auf, wie ist denn dann ja deine Bekehrung wert? Denn die Frage wurde mir vorhin mal schon gestellt, die dämmerte herauf von unserem Bruder Kutscher, der uns immer wieder einhämmert, mit Recht. Lieben Leute, es geht um eine radikale Bekehrung, um einen radikalen Entschluss. Ja, wenn, sagt er, wenn Gott erwählt, wenn er will, was soll noch ein radikaler Entschluss? Und sehen Sie, ich muss einen Moment jetzt, also heute ist ein bisschen schwer und vielleicht gehen Sie enttäuscht weg, aber ich habe immer gesagt, diese Bibelstunde soll doch für Fortgeschrittene ein bisschen sein. Nicht? Sehen Sie, ich muss ein klein bisschen darauf angehen. Die Bibel ist nur zu verstehen, wenn wir wissen, dass sie eine Ellipse gleicht, die zwei Brennpunkte hat. Man nennt das wissenschaftlich, wenn man sie dialektisch versteht. Aber das ist jetzt ein Fremdwort, sagen wir, eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Da ist zum Beispiel die Geschichte, die kennen Sie alle, Lukas 15. Die erzählt Jesus. Da ist ein Hirte, der hat 100 Schafe. Und da geht ihm eins verloren. Kennen Sie die Geschichte? Wo ist der, der nicht hingeht und lässt die 99 in der Wüste und geht hin nach dem Verlorenen, bis er es findet, heißt es, ich sage wirklich. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er auf die Achseln mit Freuden und ruft seine Gefreunden und sagt, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wer war hier aktiv? Der Hirte. Das Schaf hat sich nur suchen lassen, nur tragen lassen, nur erwählen lassen. Und dann macht Jesus weiter, bitte Sie. Also wird Freude sein im Himmel, es muss doch weitergehen, logisch, über jedes Schaf, das gefunden wird. Müsste doch weitergehen so. Und wie geht's weiter? Über jeden Sünder, der radikal umkehrt. Und da hat Jesus beide Brennpunkte, verstehen Sie? Gott der Welt sucht, der Heiland geht einem nach, trägt dem Heim, tut alles. Und der andere Brennpunkt, Mensch, kehr um, tu Buße, bekehre dich gründlich. Nicht? Das sehen Sie, diese beiden Brennpunkte, dies dialektisch in der Bibel immer. Da sagt Paulus, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Da geht's weiter, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides. Wollen und vollbringen. Wie kann ich schaffen, wenn Gott will? Nicht verdient. Da könnte ich lange weitermachen. Der Pharao kriegt gesagt, lass Israel ziehen, sonst rennst du ins Verderben. Und dann heißt, Gott hat ihn bereitet, um ihn zu verstocken. Die beiden Brennpunkte. Jetzt könnte sagen, ja, da ist die Bibel aber ein unlogisches Buch. Hören Sie jetzt gut zu. Ja, sie ist ein wundervoll unlogisches Buch. Wenn sie ein logisches Buch wäre, würde ich doch immer den Verdacht nicht los, es haben ein paar Kerle sich was ausgedacht. Denn wenn wir uns was ausdenken, das ist immer höchst logisch. Nicht, wenn da ein paar Apostel sich einen Federhalter gesaugt hätten, hätten wir, dann schreiben wir eine Bibel, so im 7. Jahrhundert, wie uns da erzählt wird, dann wäre das bestimmt eine ganz einleuchtende Sache mit einem Brennpunkt. Dann hätte Jesus nicht gesagt, also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der umkehrt, sondern dann wäre es logisch weitergegangen, über einen Sünder, den ich finde. Das ist der Witz, dass die Freude im Worte Gottes, dass es total unlogisch ist und damit beweist, das haben sich nicht ein paar kluge Menschen ausgedacht. Die hätten das schlauer hingekriegt. Sondern, hier ist Offenbarung. Und muss ich weitermachen. Kommen Sie mit. Wenn göttliche Wahrheit in die Welt kommt. Wenn die göttliche Wahrheit in die Welt kommt, kann sie nur gebrochen, unlogisch, dialektisch, mit zwei Brennpunkten dastehen. Wie sollte es anders sein? Dass wir Beweis dafür, wie klar die Bibel Offenbarung ist und eben nicht Menschenwerk und vom Menschen ausgedacht. Wenn Menschen ein Buch geschrieben hätten, hätten sie Sachen mit der Erwählung klipp und klar eingebaut. Calvin hat es versucht, seine Institution ist aber auch nahe dabei gebrochen. Dass das so dasteht, in einer Bibel, die sagt, schafft deine Seligkeit mit Furcht und Zittern, tut Buße, wendet euch zu mir aller Welt enden. Daneben steht ganz kalt lächelnd, er erwählt, wenn er will, und er verstockt, wenn er will, sei es. Diese herrliche Gegensätzlichkeit ist nur zu verstehen, hier ist Offenbarung. Die Ellipse mit den beiden Brennpunkten. Beides ist wahr. Beides ist wahr. So, mehr kann man dazu nicht sagen. Und nun komme ich zurück zu unserem Wort. Er hat uns erwählt. Jeder Weltgrundgelegter. Hier wird deutlich, was mein Freund Dr. Humburg einmal sagte. Der hat sich damit gequält und hat ein Büchlein geschrieben über die ewige Erwählung und das würde ich so gern ab und zu verleihen, aber ich habe es mir verliehen, nicht zurückgekriegt und es ist nicht mehr gedruckt. Und nun hat die arme Seele endgültig Ruhe. Ich habe dauernd gefragt nach dem Buch und ich kann es nicht mehr verleihen. Es ist endgültig verliehen. In diesem Büchlein hatte Dr. Humburg, oder hat er geschrieben, und das ist ein wundervoller Satz, die Lehre von der ewigen Erwählung Gottes, oder Grundlegung der Welt, ist nicht ein Problem für spitzfindige Gehirne, sondern ein Trost für Gläubige. Ist ein Trost für Gläubige. Wenn also ein Ungläubiger anstellt, wie es halt mit der ewigen Erwählung sei, Mensch, hör schon auf, bekehr dich und red mir nicht quer hier. Nicht? Darüber kann ich überhaupt nur mit wiedergeborenen Leuten reden. Um mit denen brauche ich mir zu reden, denn die sagen wie ich, Gott lobt, dass er uns erwählt hat vor grundlegender Welt. Das ist ein Trost für Gläubige und nicht ein Problem für spitzfindige Gehirne. Dr. Humburg hat es einmal so ausgedrückt, hören Sie auf. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Wenn ich auf die enge Pforte durchgehe, wo es um jetzt darum geht, dass ich alles zurücklasse und durchkomme und wirklich Jesu Eigentum werde und mich bekehre, da steht oben drüber, schaffe da eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Und dann gehe ich durch, ich möchte selig werden, ich lasse zurück, was mich hindert. Ich gehe durch und gehe jetzt weiter. Ich bin hineingegangen. Und dann kommt mir es in den Sinn, mich nochmal umzudrehen. Und da sehe ich die enge Pforte von hinten. Und da steht über der Tür geschrieben von innen, Gott ist der Schatz. Er hat dich erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Das ist schön, verstehen Sie? Das weiß man, versteht man erst, wenn man durch ist. Ich möchte es mal so ausdrücken. Vielleicht wird es so deutlich, ich habe mich rechtschaffen gequält, was ich Ihnen heute mit gutem Wissen sagen kann. Die ewige Erwählung kann man immer nur rückschauend verstehen. Von der ewigen Erwählung kann man nur rückschauend sprechen. Wer noch vor der engen Pforte steht, wer noch nicht wiedergeboren ist, wer sich noch nicht von Heiland entschieden hat, der versteht gar nichts von, der soll nicht davon reden. Wer aber errettet ist, der kann rückschauend sagen, er hat uns erwählt, jeder Welt grundgelegt war. Man kann von der ewigen Erwählung nur immer rückschauend sprechen, wenn man tatsächlich errettet ist, im Rückblick. Verstehen? Nun können Sie sagen, ja, wieso, und das ist alles unlogisch, ja, jetzt ist so, ist so, ist so. Wenn Sie mal so klug sind wie Gott, verstehen Sie das alles, nicht? Hier verstehen wir nur genauso viel, wie zu unserer Rettung nötig ist. Ich habe gern folgendes Bild gebraucht. Wenn ich nächtlich mit dem Auto fahre, dann würde ich gerne mal die ganze Landschaft sehen. Immer bloß Nacht, Nacht, Nacht. Das ist schrecklich langweilig. Aber ich kriege nichts zu sehen, es ist eben Nacht. Aber so viel kriege ich zu sehen, dass ich fahren kann. Die Scheinwerfer beleuchten meine Straße. Ich kann fahren. Ja, wenn die Sonne aufgeht, Tag wird, dann sehe ich alles. Und wir sind Leute, die durch die Nacht fahren. Wir kriegen der Bibel genauso viel Licht, als wir brauchen, um die Straße zu finden. Also in Trost, er hat uns erwählt, in der Welt grundgelegt war. Aber die ganzen Wahrheit verstehen wir erst, wenn der Herr Jesus wiederkommt und die Sonne aufgegangen ist. Nicht in der anderen Welt. Bis jetzt kriegen wir nur Licht. Und darum ist jedes Bibelwort im Grunde so, dass es mir nur so viel Klarheit gibt, als ich für mich brauche. Wenn Sie das Bibelwort unpersönlich verstehen wollen, verstehen Sie gar nichts. Nicht? Immer nur für mich. So kann ich rückschauend das sehen, er hat uns erwählt, in der Welt grundgelegt hat. Und, ach du liebe Zeit. Nun, lassen wir uns Zeit, das sind wichtige Dinge, nicht? Und nun komme ich nochmal darauf ein. Erwählt, jeder Welt grundgelegt war. Das ist das Wort der Bibel, das mich also am meisten schwindelig macht. Ich bin leicht schwindelig. Aber, also wenn ich auf ein hohes Gebäude komme, nicht, dann wird man leicht schwindelig. Ich war gestern auf unserem neuen CVM-Haus ganz oben. Da geht es ziemlich runter, die Hindenburgstraße. Ich dachte, ich könnte schwindelig werden. Aber das ist nichts gegen den Schwindel, der einpackt bei diesem Wort. Dass mich Gott erwählt hat, in der Welt grundgelegt war. Was sind wir denn Eintagsfliegen? Sehen Sie mal, wenn ich Sie jetzt fragen würde, nennen Sie mal Ihren Ur-Urgroßvater, wie hieß der? Das wissen Sie doch nicht mehr. Nicht? Wissen Sie gar nicht. Sehen Sie, da können Sie also Ihre Urenkel wissen schon nicht mehr, wer Sie waren. So schnell gehen wir vorüber. Nicht? Wir sind doch lau, fallendes Lau. Spreu der Wind verweht. Und da steht eine Gemeinde und sagt, ich bin kein fallendes Lau. Ich bin nicht Spreu. Mich hat Gott im Auge gehabt, nicht von meiner Geburt, nicht vor 2000 Jahren, als Jesus für mich starb, wie früher. Vor 1. Mose 1, vor 1. Mose 1, ehe der Welt grundgelegt war, da wird man schwindelig, nicht? Das ist höher wie ein Turm. Und sehen Sie, da geht einem auf, was Evangelium für eine unerhört schöne Sache ist, nicht? Dass das da im Worte Gottes steht, in diesem dialektisch zu verstehen und darum aller Vernunft nicht zugänglichen Worte Gottes, dass ich das fassen darf. Und wenn sie angefochten sind, ihr lieben Gläubigen, wenn sie angefochten sind, der Teufel macht ihnen alles streitig und sagt, mit dir ist im Leben nichts los, das wird nichts, eine Bekehrung war nur halb, dann stellen sie sich hin und sagen, erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Das ist ja unerhört schön, nicht? Und ich habe es mal verglichen mit einer Brücke, nicht wahr? Bei uns werden ja Brücken neuerdings von den Bischöfen und Erzbischöfen und Kardinälen eingeweiht. Und nun stellen Sie sich mal so eine Brücke vor, nicht? So eine Brücke vor, doch, die katholischen Kanzler sind auch noch bei. Also so eine Brücke über den Rhein, nicht? Da sieht man diesen schön geschwungenen Bogen, da sieht man die Pfeiler so ein bisschen. Aber, hat einmal ein Brückenfachmann gesagt, das Entscheidende an der Brücke ist das nicht alles, sondern da, wo die Pfeiler aufstehen, wo die Pfeiler verankert sind. Wenn der Pfeiler nicht fest ist, ist es aus, nicht? Das ist unten im Strom. Das ist auf Fließsand, da muss tief gebaggert werden und so Kästen versenkt werden, bis man auf Felsen ist. Und das eigentliche, was die Brücke hält, sehen sie gar nicht. Das ist verborgen. Sie sehen die nette Brücke, aber das eigentliche, wo es ruht, wo es alles drauf ruht, das sehen wir gar nicht. Das ist unter Wasser verborgen. Und da habe ich gedacht, so ist mein Christenstand. Ich habe mich bekehrt, ich glaube an Jesus, schlage mich jeden Tag in mir rum, der Heilige Geist, zwingt einen dazu, werde jeden Tag froh am Herrn, suche ihm zu dienen, alles schön und gut, nicht? Aber worauf das Ganze ruht, das ist verborgen. Er wählt jeder Welt grundgelegt hat. Das Geheimnis eines Christen mit seinem Herrn, dass er das wissen darf, nicht? Na, meine Freunde, wenn das nicht geistlicher Segen himmlischen Gütern ist, nicht? Diese ewig erwählt sein. Also lassen Sie mich eben das noch sagen, verzeihen Sie, ich muss fertig machen. Wir wollen jetzt nicht weiter dran rumgrübeln, sondern uns freuen und dankbar sein und das nehmen, was wichtig ist. Lassen Sie mich noch zwei Dinge zu sagen. Wenn Paulus sagt, Kinder Gottes in der Welt grundgelegt war, dann wird hier deutlich, wie ernst nimmt Gott Menschenkinder. Wir werden allmählich in eine Zeit geführt, wo der einzelne Mensch nichts mehr gilt, wo er verheizt wird, wo er Massengesellschaft reingestampft wird, wo er durch Massenmedien gleichgeschaltet und konformistisch gemacht wird. Und nur die Bibel rettet unsere Persönlichkeit. Nur die Bibel rettet unsere Persönlichkeit. Nur die Bibel sagt, was Gott ein Mensch wert ist. Dass er vor der Schöpfung nicht nur Gedanken hat, Menschen zu schaffen, sondern seine Erwählten kennt. Und wenn man im KZ unter Tausenden verdürbe, dann wüsste ein Christ, was ein Mensch wert ist. Das wird an so einer Stelle deutlich. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist dies. Es gibt ein erschütterndes Wort im 2. Petrusbrief. Ich habe keine Zeit mehr aufzuschlagen. 2. Petrus 1, Vers 10. Da heißt es, tut Fleiß, eure Erwählung festzumachen. Das ist der verrückteste Widerspruch. Wenn ich erwählt bin, brauche ich nicht mehr festzumachen. Ne? Und doch steht da, tut Fleiß, eure Erwählung festzumachen. Wenn ich das gefasst habe, bin erwählt. Dann hat das auch für mein Leben Konsequenzen. Mann, dann muss ihm der letzte Pfennig und der letzte, das letzte, nicht wahr, also Atom meines Lebens gehören. Mach die Erwählung. Wenn in dem Moment, wo das aufblitzt, was das heißt, erwählt vor Grundlegung der Welt, dann mach das aber fest, ratifiziere das mit deinem Leben. Ja, machen wir nächstes Mal weiter. Es ist kein fertig werden bei dem Vers.